Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns aktuellen kriminologischen Themen. Wer mehr zu Ausmaß, Hintergründen und Ursachen von Kriminalität erfahren will, hört gerne nochmal in die Folgen 1 bis 52 rein. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. In den letzten Jahren lässt sich bei der Polizei eine Erweiterung von Maßnahmen zur sogenannten Eigensicherung feststellen. Zum Beispiel neue Schutzwesten, Ausstattung mit Bodycams und auch mehr und mehr kommt der sogenannte Taser. Das ist in den verschiedenen Bundesländern alles ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ja schon mal eine ausführliche Folge zur Polizei in Deutschland gemacht. Hört da gern doch mal rein, wenn euch da mehr interessiert. Da haben wir festgehalten, Polizei besteht vor allem aus Landespolizeien. Also die Ausstattung bei der Polizei ist auch durchaus ein bisschen unterschiedlich. Aber mehr und mehr sieht man jetzt in einigen Bundesländern kommt der Taser. Seit 2021 in NRW erprobt und auch schnell nach diesen ersten Behörden, wo man das eingesetzt hat, dann auch ausgeweitet. Aber es gibt in NRW noch keine vollständige Ausstattung des Wachdienst mit dem Taser.
Und bevor du jetzt gleich fachlich richtig erklärst, was das ist, gebe ich mal kurz meine laienhafte Meinung dazu. Also für mich sieht das ein bisschen aus wie eine klobige, mit Plastik ummantelte Pistole in Schwarz und Gelb.
Ja, das stimmt. Es sieht irgendwie nicht ganz so seriös, könnte man sagen, aus. Und Taser ist eigentlich auch so der umgangssprachliche Begriff. Der Fachbegriff heißt Distanz-Elektro-Impulsgerät oder auch DIKE genannt. Und das weist schon darauf hin, was das ganze Ding eigentlich macht. Es geht hier um Elektro-, um Stromimpulse. Das Gerät sieht so ein bisschen aus wie so eine sehr klobige Spielzeugpistole. Es gibt einen Abzug und darüber so einen blockartigen Aufsatz für die Elektronenkartusche. Und an der Vorderseite von diesem Taser sind zwei kleine Öffnungen und aus diesen kommen, wenn man den quasi abschießt, feine Drähte. Und diese Drähte werden quasi abgeschossen und sind so mit metallischen Fallsonden verbunden, nicht größer als Reißzwecken. Und die verankern sich quasi in die Kleidung oder in die Haut und der Stromkreis wird geschlossen. Also um das jetzt mal so ganz technisch zu erklären, was da passiert. Und das Gerät schafft eine Spannung von mehreren 10.000 Volt, wobei die Stromstärke, die in den Körper geht, viel, viel geringer ist. Es ist dabei so konstruiert, dass es in der oberen Hautschicht bleibt und nicht tief ins Gewebe eindringt. Was man vielleicht noch erklären kann, beim Aktivieren knistert er und man sieht einen Lichtbogen und die technische Funktion ist insofern also hör- und sichtbar durch dieses Knistern und diesen Lichtbogen. Ja, was passiert da jetzt eigentlich? Die Wirkung ist folgendermaßen, innerhalb von Sekunden kann er einen Menschen vollständig bewegungsunfähig machen, ohne dass ja die Person konkret berührt wird, also ohne dass jetzt die Polizei eine Person konkret berühren muss oder nah dran sein muss. Das Ganze funktioniert aus mehreren Metern Entfernung und macht die Person bewegungsunfähig. Der Taser-Zyklus dauert ca. 5 Sekunden. Die elektrischen Impulse setzen die Muskelsteuerung kurzfristig außer Kraft. Und dadurch passiert es, dass die Muskeln sich unkontrolliert zusammenziehen und eine gezielte Bewegung nicht mehr möglich ist. Also man kann plötzlich halt die Körperspannung gar nicht so kontrolliert bewegen. Die Wirkung setzt auch sofort eigentlich ein und hält während der Stromabgabe an, in der Regel einige Sekunden. Die Betroffenen bleiben dabei bei Bewusstsein, erleben die Situation jedoch als sehr schmerzhaft und sehr überwältigend. Nach dem Ende des Impulses lässt die Lähmung meist rasch nach, häufig begleitet von Erschöpfung oder Desorientierung. Also man kann sagen, man kann plötzlich von null auf jetzt seinen Körper nicht mehr bewegen. Man sackt quasi zusammen, fällt hin und kann nicht weglaufen oder um sich schlagen oder irgendwas.
Das ist ja doch ein sehr weitreichender Eingriff, möglicherweise. Andererseits auch weniger weitreichend als eine Schusswaffe. Deshalb beschäftigen wir uns in dieser Folge mal mit der Frage, was man davon zu halten hat. Ist es ein positives Instrument? Ist es ein bedenkliches Instrument? Schließlich gehört der DIKE mehr und mehr zum Einsatzmittel der Polizei, wobei es Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Ein Grund für die Einführung ist unter anderem der Anstieg von Angriffen gegen die Polizei. Dazu haben wir mal eine Folge aufgenommen. Wer darüber mehr wissen möchte, hört gerne mal rein. Rund um den Taser entspinnt sich eine recht kontroverse Diskussion. Es ist eine generelle Erkenntnis, dass in dem Moment, wo neue Einsatzmittel eingeführt werden, eben auch mehr Einsatzmittel genutzt werden. Das liegt auch daran, dass die Entscheidung, wie man in einer Situation ab jetzt reagieren soll, eben auch davon abhängt, wie die Optionen wahrgenommen werden. Also welche Mittel oder Waffen sind verfügbar? Das beeinflusst eben auch die Situationswahrnehmung und die Entscheidung. Es könnte sein, dass man weniger auf Kommunikation setzt und eher den Einsatz eines Mittels androht, also eben Pfefferspray oder Taser, um die Situation schnell aus Sicht der Polizei zu lösen.
Andererseits ist auch ein Argument für den Taser, dass es sich um ein weiches Einsatzmittel handelt, in Anführungsstrichen, und dass so weniger von der Schusswaffe Gebrauch gemacht werden muss. Also, dass es insofern ja gut ist, dass man noch mehr Optionen zur Hand gibt, damit die Schusswaffe nicht so schnell gebraucht wird. Zum Schusswaffengebrauch haben wir in der letzten Folge ja eingehend uns mal Erkenntnisse angeschaut. Und was auch für den Taser oft hervorgebracht wird, ist, dass es ja nicht immer zum Einsatz kommen muss, sondern dass das Androhen schon ausreicht. Also dieser Lichtbogen beispielsweise und auch dieses Geräusch, das macht ja schon sehr klar verständlich, worum es jetzt geht. Also baut so eine Gefährlichkeit und Ernsthaftigkeit auf. Und dass das ja auch schon reicht, um dann die Person halt zum Einlenken zu bewegen.
Ein weiterer Vorteil aus Sicht der Polizei ist, dass die Gefährdung für die PolizistInnen geringer ist, als wenn sie eben sich körperlich nahe an eine Person heranbegeben müssen, wie beispielsweise mit einem Schlagstock. Für die Person, die vom Taser getroffen wird, ist es im besten Fall so, dass sie danach körperlich unversehrt ist. Allerdings müssen wir hier eine Einschränkung machen, denn die medizinischen Folgen sind nicht ganz so eindeutig. Gerade wenn es Vorerkrankungen gibt oder wenn die Person schwanger ist, können durchaus schwere Folgen auftreten, sogar bis hin zum Tod. Und infolge der plötzlichen Unfähigkeit, seine Muskeln oder seinen Körper insgesamt eben zu kontrollieren, kann man auch unglücklich fallen. Und auch so ein Sturz kann ja, je nachdem worauf man so fällt, mit dem Kopf auf einen spitzen Stein wäre nicht so gut, kann dann eben auch sehr gravierende Folgen haben.
Und es gibt auch durchaus Situationen oder Personen, bei denen es nicht so wirkt, also wo diese Wirkung gar nicht erreicht wird, zum Beispiel bei sehr dicker Kleidung, aber auch bei Menschen unter Drogeneinfluss. Die Befunde dazu sind nicht so ganz eindeutig, aber es gibt auch Situationen, wie gesagt, wo das gar nicht funktioniert. Insgesamt kann man sagen, ist die Studienlage nicht ganz einheitlich, gerade auch was diese medizinischen Folgen anbelangt. Es ist auch ein bisschen unterschiedlich, welche Befunde da vorliegen. Oft wird gesagt, es ist nicht direkt der Taser gewesen, sondern dann halt irgendwelche unglücklichen Folgen oder diese Vorerkrankung. So ganz einheitlich ist da die Lage nicht. Es liegt sicherlich auch daran, dass es einfach auch eine Vielzahl unterschiedlicher Einsatzsituationen gibt und man das ja nicht in so einer Laborsituation testet. Das heißt, es kommt ja immer noch ganz, ganz viele Faktoren dazu, die man da nicht einfach so rausziehen kann. Also insofern ist es auch schwierig zu untersuchen. Und die Geräte sind auch durchaus sehr unterschiedlich, die eingesetzt werden. Viele Studien liegen aus den USA vor, die ja auch nochmal ja ganz viele Besonderheiten da mit sich bringt, weil in den USA dann auch wieder die Gesetzeslage anders ist, die polizeiliche Ausbildung. Also man kann das nicht alles so eins zu eins dann auf Deutschland übertragen.
Gemäß unserem Anspruch schauen wir uns ja jetzt immer Studien an, die aktuell sind und die sich einem Thema widmen. Und in diesem Zusammenhang zum Taser möchten wir heute auf die Evaluationsstudie von Stefan Kersting und Thomas Naplawa von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW eingehen, die in Zusammenarbeit mit einem Projektteam der HWR Berlin erfolgt ist und die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen beauftragt wurde. Die AutorInnen betonen, dass es keinen Einfluss von politischer Seite auf Methode oder Ergebnisse gab.
Insofern haben wir hier auch den Fokus NRW, das muss man auch dazu sagen. Sowohl die technischen Geräte können sehr unterschiedlich in den Bundesländern sein, nicht alle Bundesländer haben das, als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Dike gilt in NRW als Waffe. Es war keine Schusswaffe, wird aber als Waffe gleich behandelt. Und die Dienstanweisung zum Dike sieht den Einsatz grundsätzlich nur in statischen Lagen vor. Also wenn andere Zwangsmittel zur sicheren Bewältigung nicht erfolgsversprechend sind. Für dynamische Bedrohungs- oder Angriffslagen, wo sehr viel in Bewegung ist, insbesondere mit Hieb-, Stich-, Schnitt- oder Schusswaffen, gilt das Dike als ungeeignet. Auch in statischen Situationen kann es unzulässig sein, etwa wenn PolizeibeamtInnen mit einer Schusswaffe bedroht werden. Wir sind das letzte Mal ja auch in diesem Zusammenhang auch nochmal auf das Messer eingegangen. Also insofern gibt es nochmal so Abstufungen, wann Dike eingesetzt werden soll und wann doch eine Schusswaffe.
Rechtlich gilt das Prinzip des mildesten gleich geeigneten Mittels. Also man muss das nehmen, was am mildesten ist, wenn sich verschiedene Sachen eignen würden. Zwar ist die Wirkung des Dike in der Regel milder als der Schusswaffengebrauch, aber es ist ein eigenständiges Zwangsmittel, das als Waffe eingeordnet wird Und auch hier braucht es stets eine Einzelfallprüfung. Das DAIC stellt insofern keine Alternative zur Schusswaffe dar. Vor dem Einsatz muss angedroht werden, dass das DAIC zum Einsatz kommen wird, und es muss in der Situation eine konkrete Gefahr vorliegen.
In dem Forschungsprojekt gab es nun verschiedene Fragestellungen. Und zwar sollte es einerseits darum gehen, wie praktikabel ist denn eigentlich dieses Einsatzmittel aus Sicht der Polizei? In welchen Situationen kommt es denn eigentlich zum Einsatz? Und wie ist dann das Ergebnis? Und welche Wirkungen sind zu erkennen? Und weiterer Fokus lag darauf, wie es bei der Aus- und Fortbildung eingebaut werden sollte.
Dazu wurden polizeiliche Daten quantitativ analysiert und es gab quantitative und qualitative Befragungen von PolizeibeamtInnen sowie teilnehmende Beobachtungen.
Wir gehen jetzt mal auf die Hauptergebnisse ein. Einerseits war ja eine Frage, wie ist die Polizei da eigentlich eingestellt? Und da kann man ganz eindeutig sagen, die Polizeibeamten sind recht positiv gegenüber diesem Einsatzmittel eingestellt. Ein bisschen interessanter vielleicht auch für uns, für unseren Podcast, ist die Frage der Anwendung. Also wann wird der Taser eigentlich eingesetzt? Der Einsatz erfolgt überwiegend in Situationen, in denen Betroffene nicht auf Ansprache reagieren, wo sie polizeiliche Anweisungen missachten und Einsatzkräfte oder Dritte bedrohen oder angreifen. Damit kommt das Gerät meist unter Bedingungen zum Einsatz, die grundsätzlich den unmittelbaren Zwang auch rechtfertigen. Kritisch ist jedoch, dass rund jede sechste Androhung des DAIC ohne vorherige Bedrohungs- oder Selbstgefährdungslage erfolgt. Also es gibt anscheinend auch einen relevanten Anteil, wo gar nicht so eine Gefährdungslage zu bejahen ist. Dies deutet darauf hin, dass die rechtlichen Voraussetzungen nicht immer eingehalten werden und das Gerät teils bereits im Vorfeld möglicher Gefahren angedroht wird.
Und wo wird das DAIC jetzt eingesetzt? Das passiert sowohl im öffentlichen Raum als auch in privaten Wohnungen. Typische Einsatzlagen sind Bedrohungs- und Widerstandssituationen, auch Nachbarschaftskonflikt, häufig im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, und größere Veranstaltungen und Menschenansammlungen. Es zeigt sich ein breites Einsatzspektrum des Geräts in ganz unterschiedlichen polizeilichen Lagen.
Meist wird es gegen erwachsene Männer eingesetzt, so im Alter von 21 bis 39 Jahre, häufig solche, die unter Alkohol oder anderen Drogeneinfluss stehen. Die meisten Personen sind unbewaffnet. Häufig wird es eingesetzt, wenn Polizei das Gefühl hat, dass Gegenüber ist körperlich überlegen oder auch, dass die Person in psychischen Ausnahmesituationen ist. Bei einer Analyse, welche Polizeibeamten den Taser eigentlich einsetzen, zeigte sich, dass häufiger jene den Taser einsetzen, die im letzten Jahr vor der Befragung, vor der Studie selbst tätlich angegriffen wurden. Also man könnte auch sagen, dass sozusagen die Erfahrung auch hier mit ausschlaggebend ist, ob es eingesetzt wird, also eine bestimmte Art von Erfahrung und insofern nicht nur die Einschätzung der konkreten Situation.
Interessanterweise hat das DAIC auch noch andere Funktionen. Man kann es beispielsweise auch als Taschenlampe einsetzen und das machen PolizeibeamtInnen auch, also einfach so im Alltag. Das kann dann aber dazu führen, dass die Funktion als Waffe unterschätzt wird und der Einsatz gegenüber Personen niedrigschwelliger erfolgt, als das eigentlich sein sollte. Ein Teil der Einsatzkräfte, die befragt wurden, befürwortete den Einsatz sogar in solchen Situationen, in denen die rechtlichen Voraussetzungen für die Androhung und die Anwendung gar nicht gegeben waren. Außerdem wurde das Gerät teilweise auch schon im Vorfeld von konkreten Gefahren eingesetzt. Also auch das widerspricht ja der rechtlichen Vorgabe. Es gibt zwischen den Polizeibehörden Unterschiede und das deutet darauf hin, dass sich jeweils eigene Praktiken im Umgang mit dem DAIC entwickeln. Sozusagen eine lokale DAIC-Kultur, könnte man fast sagen.
Ja, eine weitere Frage war ja auch, welche Wirkung hat denn jetzt eigentlich das DAIC? Das zentrale Ziel der Androhung des DAIC ist ja, dass sich die betroffene Person beruhigt und den polizeilichen Anweisungen folgt. In 4 von 5 Fällen zeigt sich auch, dass die Androhung mit dem Taser eine beruhigende Wirkung hat, unabhängig von der konkreten Art der Androhung. Allerdings reagieren etwa 10% der Personen aggressiv, sodass weitere polizeiliche Maßnahmen notwendig wären. Weitere Personen, die Ziel einer polizeilichen Maßnahme sind, reagieren häufiger aggressiv oder versuchen zu fliehen, insbesondere solche, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sind. Auch Menschen, die verzweifelt, verängstigt oder verwirrt wirken, beruhigen sich seltener. Die Androhung des DAIC kann daher in bestimmten Fällen die Situation sogar noch verschärfen und muss entsprechend abgewogen werden.
Wenn der DAIC dann eingesetzt wird, ist ja nicht gegeben, dass er auch tatsächlich sein Ziel trifft. Etwa 2/3 tun das, aber 1/3 der Einsätze sind tatsächlich Fehlschüsse. Der zweite Abschuss trifft nur in jedem 7. Fall. zusammenführen, also beide Abschlüsse in rund 4 von 5 Fällen zu einem Treffer, was eben immer noch heißt, einer von 5 Fällen trifft nicht. Besonders problematisch ist dabei, wenn bei Personen unter Alkohol- und Drogeneinfluss ein Fehler passiert, weil das die Treffsicherheit weiter verringert und die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes auch beeinflusst.
Trifft der erste Schuss, gehen die Betroffenen meist zu Boden und beruhigen sich. Etwa jeder 10. bleibt jedoch nur handlungseingeschränkt. Erst der 2. Treffer wirkt seltener beruhigend, führt häufiger zu sichtbaren Verletzungen und Fluchtversuchen. Fehlschüsse verstärken dagegen oft Aggression oder Fluchtversuche, was den Einsatz weiterer Mittel erforderlich machen kann. Also da haben wir dann eher so eine Eskalation des ganzen Einsatzes.
Jetzt war ja ein großes Ziel der Einführung dieses Gerätes, dass die Angriffe gegen die Polizei zurückgehen sollte. Also zumindest war das einer der Anlässe, warum es eingeführt wurde. Und es zeigt sich in der Analyse, dass es unterschiedliche Entwicklungen in den Behörden gibt. In Dortmund, Wuppertal und im Märkischen Kreis sank die Häufigkeit. Das könnte auf eine mögliche präventive Wirkung des Dike hinweisen. In Borken, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Münster, Recklinghausen und im Rhein-Erft-Kreis blieben die Zahlen stabil. Und wir sind ja hier im Raum Nordrhein-Westfalen mit der Untersuchung. In Aachen, Bochum, Bonn, Gelsenkirchen, Gütersloh, Köln, Paderborn und Steinfurt sind die registrierten Angriffe sogar sprunghaft angestiegen. Das könnte ein Registrierungseffekt sein, der auf eine sorgfältigere Erfassung und eine mögliche Legitimation des Dike-Einsatzes zurückzuführen ist.
Also dass jetzt einfach auch mehr angezeigt wurde von der Polizei, das macht ja einen ganz starken Effekt, gerade bei so, ja, ich sag jetzt mal so niedrigschwelligen Angriffen, Widerstandsdelikten, da macht das sehr viel aus, ob sowas überhaupt angezeigt wird von der Polizei oder nicht.
Die Unterschiede könnten zudem auch an variierenden Einsatzpraktiken liegen oder an unterschiedlichen Vorgaben, die die Führungskräfte in den jeweiligen Behörden in Bezug auf den Dike machen.
Das Fazit der Studie ist deshalb etwas gemischt. Das Distanzelektroimpulsgerät Dike stößt bei den Polizeibeamten selbst auf hohe Akzeptanz. Ich glaube, das ist leicht nachzuvollziehen. Wir sehen ja auch immer wieder, dass gerade auch Polizeigewerkschaften ja oft eine bessere, umfangreichere Ausstattung fordern, auch in Dienststellen ohne eigene Ausstattung hat man sich sehr positiv geäußert. Ausschlaggebend ist vor allem, dass sich mit der Androhung häufig schnell und ohne körperliche Auseinandersetzung Gehorsam herstellen lässt. Also das ist das, was viele damit verbinden, dass es ja gar nicht unbedingt zum Schuss kommen muss, sondern dass die Androhung dann ja schon reicht. Problematisch ist jedoch, dass das Dike teils zur Vorbeugung lediglich angenommener Gefahren angedroht wird. Da sind die rechtlichen Voraussetzungen dann nicht erfüllt. Also genau das, was ja viele immer fürchten mit diesen Zunahme von Einsatzmitteln, dass es dann immer mehr eine Vorverlagerung kommt und auch schon außerhalb von Gefahrensituationen solche Sachen eingesetzt werden. Die Entscheidung zur Androhung erfolgt häufig aus Effizienzgründen und zum Selbstschutz. Also, dass man dann auch so ein bisschen das Gefühl hat, das geht jetzt einfach schneller, als wenn wir noch versuchen zu reden oder mal zu warten oder was auch immer. Gerade auch in schwierigen Einsatzlagen wie bei alkoholisierten, psychisch auffälligen oder körperlich überlegenen Personen. Teilweise spielt dabei auch ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis einzelner Einsatzkräfte eine Rolle. Um einer Zweckentfremdung entgegenzuwirken, fordert die Analyse strengere und klarere Regeln, wirksame Kontrollmechanismen sowie eine konsequente Dokumentation. Das könnte man zum Beispiel durch die Koppelung mit sogenannten Bodycams realisieren.
In der Analyse hat sich ja eine erhebliche Fehlerquote gezeigt. Deshalb, so schließen die Autoren, wird das Gerät die Schusswaffe auch nicht ersetzen können. Die Schusswaffe bleibt notwendig. Internationale Studien weisen darauf hin, dass es eine erhöhte Verwechslungsgefahr geben kann in Extremsituationen. Also wenn PolizistInnen extremen Stress haben, dass es tatsächlich dazu kommt, dass sie eigentlich die Waffe ziehen wollen und den Taser ziehen oder umgekehrt. Deshalb sollen auffällige Farbgebung und auch die getrennte Trageweise und eine Begrenzung des Nachladens beibehalten werden, um eben so viel wie möglich auch für eine Situation, in der man unter extremem Adrenalin steht, deutlich zu machen, das ist jetzt ein Taser und das ist die Waffe. Da die Fehlschüsse häufig durch Kleidung oder dynamische Einsatzlagen entstehen, schließen die Autoren auch nochmal, dass der Abschuss nur in statischen Situationen zulässig sein sollte und sie fordern ein angepasstes Schusstraining.
Zentral ist für die Autoren vor allem auch die Rolle der Kommunikation. Also hier wird sehr kritisch darauf hingewiesen, dass so diese Zunahme von Einsatzmitteln die Kommunikation auch verdrängen kann. Das Dike wirkt insofern nicht nur technisch, sondern auch symbolisch und beeinflusst Verhalten auf beiden Seiten. Eine Verlagerung polizeilicher Kommunikation auf das Einsatzmittel birgt die Gefahr der Deprofessionalisierung. Also wenn polizeiliche Arbeit dann jetzt mal so ein bisschen überspitzt gesagt, einfach nur noch daraus besteht, besonders martialisch aufzutreten und gleich irgendwas anzudrohen, dann haben wir es ja mit einer Polizei zu tun, die wir eigentlich so gar nicht wollen und wo es dann auch schnell sehr ja, gewaltvoll quasi Einsätze auch gelöst werden. Die Wirksamkeit der Androhung hängt maßgeblich von angemessener Kommunikation ab, was die Komplexität von Einsätzen erhöht und bei der Einführung neuer Einsatzmittel zwingend zu berücksichtigend ist. Also es geht nicht nur darum, technisch damit umgehen zu können, sondern auch, wie kommuniziere ich das, wie kann ich auch wirklich deeskalieren damit und auch nochmal abwägen. Und das ist etwas, was hier halt betont wird. Alleine diese Anwesenheit quasi von diesem Einsatzmittel führt ja zu einer ganz anderen Wahrnehmung der Situation. Wenn ich weniger Einsatzmittel habe, dann denke ich ja doch eher nochmal im Sinne von Kommunikation, von anderen Lösungsstrategien, als wenn ich das Gefühl habe, ach, ich kann das doch jetzt hier ganz schnell lösen, wenn ich dieses Ding raushole und es zum Knistern bringe.
Außerdem wird befürchtet, die technische Weiterentwicklung, also vermutlich werden die Herstellenden die Wirkungsraten technisch eher steigern, beispielsweise indem sie höhere Abschussenergie ermöglichen oder eine größere Eindringtiefe der Impulse in die Haut. Das würde dann aber das Verletzungsrisiko ganz deutlich erhöhen. Und insofern ist es erforderlich, hier eine neue Risikoabwägung dann zu machen. Denn je nach technischer Ausgestaltung könnte tatsächlich sogar die Einstufung des Dike als Schusswaffe notwendig werden. Und dann müsste man sich nochmal ganz neu überlegen, in welchen Situationen das eingesetzt werden sollte.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Distanz-Elektroimpulsgerät, Dike oder auch Taser genannt, wird mehr und mehr in Deutschland ein neues Einsatzmittel der Polizei. Das Gerät verschießt Elektronen, die elektrische Impulse durch den Körper leiten und die Muskeln für wenige Sekunden lahmlegen, ohne das Bewusstsein zu beeinträchtigen. Eingesetzt wird er überwiegend bei Personen, die polizeiliche Anweisungen missachten oder Einsatzkräfte bedrohen, meist in statischen Lagen. Nach einer Evaluationsstudie in NRW verfehlt etwa ein Drittel der ersten Abschüsse das Ziel. Fehlschüsse können die Situation verschärfen. Der Taser ist als Waffe eingestuft, ersetzt nicht die Schusswaffe und darf nur bei konkreter Gefahr eingesetzt werden und muss in der Regel angedroht werden. Polizeikräfte schätzen ihn als effektives Einsatzmittel, doch striktere Regeln, Dokumentation und Schulung sind notwendig, um Risiken und Fehlanwendungen zu minimieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.